Dann wollen wir uns wieder Zeit nehmen für das Studium. Wir wollen aber genauso, bevor wir das Wort studieren, weil wir wissen, dass wir auf Gott angewiesen sind, auf den Vater, der uns seinen Sohn offenbaren möchte, wollen wir auch ihn darum beten. Und wir stehen vielleicht noch mal kurz auf dazu. Und wollen in aller Demut uns vor dir beugen. Wir stehen vor dir, Vater, weil wir alles von dir erwarten. Du bist der Geber aller guten Gaben und wir sind darauf angewiesen, dass du sprichst. Herr, wir leben davon, von deinem Wort. Wir leben von dieser Nahrung, nicht nur von dem Brot und von all dem Essen, was wir haben, sondern wir leben von jedem Wort, das aus deinem Mund hervorgeht. Und wenn du nicht redest, haben wir keine Weisung. Wenn du nicht redest, haben wir keine Ausrichtung. Wenn du nicht redest, haben wir keine Nahrung und haben wir auch keine Kraft und haben auch kein Leben. Und so sind wir darauf angewiesen. Ja, so sind wir wieder gekommen, deine Schafe, dass wir Nahrung von dir empfangen, dass wir gestärkt werden, ausgerüstet werden. Herr, so lass uns Dinge sehen, die es gut ist zu sehen und lass uns dich begreifen, so wie es gut ist, dich zu begreifen. Und ich bitte dich um Vollmacht, um wirklich, dass du gibst, sonst habe ich nichts zu geben. Und ich bitte dich für meine Geschwister, dass du die Herzen öffnest, dass wir diese Dinge, die doch geistig sind und Leben sind, dass wir diese Dinge verstehen und dass diese Dinge für uns Leben werden und klar werden und deutlich werden, zur Erkenntnis wird, die weit über unseren Verstand hinausreicht. Ich bitte dich um dieses Wunder auch für die heutige Zeit. Amen. So, liebe Geschwister, ich möchte euch bitten, mit mir ein Buch Haggai aufzuschlagen. Ja, wir sind noch im Buch Haggai oder wieder. Wir sind wieder. Und Vers 1, Kapitel 1, Vers 1, ich möchte es noch vorlesen. Der Prophet Haggai, Kapitel 1, Vers 1. Im zweiten Jahr des König Darius, im zweiten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort zum Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadak, dem Hohepriester. Ein kurzer Vers, ein flüchtiger Vers, aber ein reichhaltiger Vers. Und da, wie gesagt, wir miteinander, nicht, dass ihr das noch nie getan habt, aber miteinander zum ersten Mal so den Weg gehen, das Alte Testament zu betrachten und auch dieses Buch miteinander anzuschauen, so brauchen wir oder haben wir eine Menge an Zeit gebraucht, um uns ein bisschen Hintergrund dazu erarbeiten. Und ich halte das für so wichtig. Und ich halte auch wichtig, dass man am Anfang nicht zu schnell drüber, es wird immer schneller, das ist so. Man beginnt und dann wird man immer schneller und dann fasst man auch mehr Verse und mehr Kapitel in Zusammenhang. Aber es ist gut, dass man am Anfang genau hinschaut, vor allem bei den Einleitungsversen, bei den Einleitungen in die Briefe. Die sind halt oft zu vertraut und zu bekannt und dann geht man drüber und dann, okay, alles klar, Darius vielleicht nicht so klar, aber dann, okay, der Prophet Haggai spricht zu dem und dem und dann jetzt wollen wir wissen, was er spricht. Aber wir wissen, dass jedes Wort wichtig ist, dass jedes Wort von Gott inspiriert ist, bis ins letzte Jota. Und somit auch solche Verse, die sind wichtig. Und da ist eben der Anlass. Und wir haben versucht, diesen Hintergrund zu arbeiten. Mit der Datierung vom König Darius wissen wir, wo wir zeitlich uns befinden in diesem Buch. Wir sind in der Zeit, wo der König Darius das Volk Israel wieder nach Hause kehren lässt und den Auftrag gibt, den Tempel aufzubauen. In dieser Zeit befinden wir uns. Das Volk Israel aus der 70-jährigen Gefangenschaft kehrt zurück wieder in das eigene Land und hat den Auftrag, den Tempel wieder aufzubauen. Da haben wir eine zeitliche Einordnung. Und dann heißt es, und das Wort des Herrn geschah zum Prophet Haggai. Auf Haggai haben wir schon etwas angeschaut und haben uns einen kleinen Überblick über diesen kleinen Propheten gegeben oder uns angeschaut, verschafft. Aber da heißt es, und das Wort des Herrn geschah zu dem Prophet Haggai. Und diese Formulierung ist sehr wichtig und diese Formulierung ist eine häufige Formulierung, die wir in dem Alten Testament immer und immer und immer wieder finden, und zwar bei fast allen Propheten. Und in vielen Einleitungen des Alttestaments finden wir genau diese Formulierung. Das Wort des Herrn geschieht zu. Was bedeutet das? Hier haben wir die Quelle der Offenbarung. Hier haben wir den Inhalt und die Quelle von dem, was Haggai prophezeit. Haggai sieht nicht die Situation, die da ist. Der Tempel wird nicht wieder aufgebaut. Die Leute kümmern sich nur um ihre eigenen Sachen. Sie reden und beklagen sich über den kläglichen Zustand vom Bau. Und dann sagt Haggai, oh Gott, weißt du, was da passiert? Oder dann macht er sich Gedanken und denkt, wie könnte ich die Gemeinde ermutigen, weiterzubauen? Wie könnte ich sie ermutigen, jetzt den Tempel zu bauen? Und dann hört er zu, was sie sagen. Und dann schreibt er all diese Dinge auf. Das, was wir hier haben, ist Gottes Wort. Es ist Gottes Sicht zu diesen Dingen. Es ist Gottes Perspektive über diese Dinge. Warum sage ich das? Weil in manchen Auslegungen habe ich gehört und auch gelesen, dass dann heißt es, ja, dann Haggai hat das ja gesehen, Haggai hat das ja gehört und dann hat er dementsprechend darauf reagiert und diese Dinge geschrieben. Nur als Beispiel. In Kapitel 2 heißt das Folgendes. Und nun sei, Vers 3, Kapitel 2, Vers 3. Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie ist es jetzt? Ist es wie nichts in euren Augen? So sagen manche Ausleger, Haggai sieht einfach, wie die Leute sich beklagen. Und dann fragt er sie, Freunde, wer hat das Haus gesehen? Als ob Haggai diese Worte spricht, als ob Haggai diese Situation beurteilt. Es ist nicht so, es ist das Wort des Herrn. Es ist Gottes Perspektive. Gott sieht, wie die Menschen reagieren. Gott sieht, was sie sagen oder nicht sagen. Gott sieht ihr Herz, ihre Motivation, ihre Haltung, ihre Prioritäten. Er sieht es und dann offenbart er sie und spricht. Und dieses Wort ergeht, das Wort, ich weiß nicht, wie es in euren Übersetzungen heißt, da heißt es, das Wort des Herrn geschah, zu Haggai, dieses Wort geschieht, heißt es, er geht, Gott offenbart sich Haggai, er gebraucht einen Propheten und gibt ihm die Botschaft. Und Haggai muss das sagen, was er von Gott hört, was er bei Gott sieht und das, was er weiter zu sagen hat. Er hat keine eigene Interpretation. Es ist nicht so, da fließt nichts von ihm hinein, seine Überlegungen hinein. Es ist Gottes Wort, das ist wichtig. Das, was hier uns offenbart wird im Buch Haggai, es ist Gottes Wort. Denn das Wort ergeht an Haggai, an den Propheten. Er wiederum hat zwei Adressaten vor Augen, dazu gleich noch mehr. Aber wie ergeht das Wort Gottes oder wie erging Gottes Wort an die Propheten? Wie geschieht das? Was sagt die Bibel? Wie spricht Gott zu seinen Propheten? Schlag mal 1. Mose Kapitel 15 auf. Ich glaube, das muss es sein. Da sagt Gott selbst, wie er zu den Propheten geredet hat. 1. Mose Kapitel 15. Das ist eine ernste Begebenheit und eine wichtige Begebenheit. Ist das 1. Mose? Ich schaue mal schnell, ob das bei mir richtig an der... Ich glaube... Nein. Oh, jetzt... Das war... Wartet kurz, ich sage es euch gleich. Wie gesagt, ich weiß, wo es bei mir steht. Nämlich auf der linken Seite. Ich habe es gleich. Sonst erzähle ich euch kurz die Begebenheit. Kennt ihr die Begebenheit, wo die Marie, Schwester von Aaron von Mose oder Aaron und die Schwester Miriam sich gegen Mose auflehnt? Oh Mann, wieso finden? Ist das 4. Mose? Das ist doch 2. Mose, gell? Das muss doch bei mir da. Wer findet das? Nee, 6 kann es glaube ich nicht sein. Ha. Gucken wir. Wenn wir jetzt in der Schule wären, also in der Kinderstunde, dann würdet ihr Gummibärchen kriegen, wer das jetzt findet. 4. Mose was? Nein, 12. Ja, 4. Mose 12, richtig. Später Gummibärchen. Okay. Es sei denn, du magst sie nicht, dann kriegst du was anderes. Ja. Magst du? Nein, okay, dann gibt es was anderes. Wir müssen uns überlegen. Ich glaube, in deinem Zustand saure Gurken, oder? Nein, auch nicht. Okay, egal. Okay, also, 4. Mose 12. Das ist die Begebenheit, die uns beschreibt. Ich lese ab Vers 1. Und Miriam und Aaron redeten gegen Mose, wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Das heißt, Mose hat ja eine heidnische Frau genommen. Und Aaron und Miriam, oder Miriam und Aaron, nicht ohne Grund wird Miriam an dieser Stelle zuerst genannt, die waren unzufrieden. Wieso hat Mose immer das Sagen? Wieso soll er der Chef sein? Wieso hat nur er den Draht zu Gott? Wieso ist er der Anführer des Volkes? Gleichberechtigung. Miriam war auch eine Prophetin. Das war 1. Mose, Kapitel 15, das war's. Das ist jetzt weiß ich, warum ich das im Kopf hatte. Da heißt in 1. Mose 15, dass Mose dem Volk zusang über die Rettung, und auch Miriam war, heißt es, und die Miriam, die Prophetin, sang auch, nahm ein Tamburin und freute sich und sang, dann heißt es, den Frauen zu. So, auch die eine Prophetin, aber die hat ein Adressat. Sie hat einen Kontext, in dem sie zu lehren hat. Und das war nicht das Volk, das waren die Frauen. So, das bedeutet nicht, dass die Frauen nicht lehren können oder auch nicht lehren dürfen. Das steht ihnen zu. Das bedeutet nicht, dass die Frauen weniger fähig sind, sondern die Frauen haben einen Auftrag und einen Rahmen, den Gott gibt, wo sie lehren sollen. Und dieser Rahmen ist in erster Linie die Frauen, in zweiter Linie, oder nicht in zweiter Linie, das sind die Kinder, das ist der Auftrag. Den können wir von anderen Bibelstellen ganz genau uns anschauen. Der Punkt ist aber der, aber nach einer Weile sag mal, ja, ich bin doch auch eine Prophetin. Gott gibt mir auch doch Erkenntnis und Vision, und das kommt gleich. Und dann kommt das, wieso soll Mose das tun? Und Aaron ist irgendwie so einer gewesen, der hat sich von allen manipulieren lassen können. Ja, das Volk, Mose ist nicht da, das Volk murrt und sagt, Aaron, mach uns ein Gott. Und sagt Aaron, na gut, mache ich halt. So, jeder, irgendwie hat Aaron da keinen eigenen Standpunkt gehabt. Und regen sich auf und finden einen Grund, um jetzt zu sagen, Mose ist disqualifiziert. Mose kann nicht der Führer unseres Volkes sein, denn er hat eine heidnische Frau. So, das ist der Anklagepunkt. Und dann Vers 2. Und sie sagten, hat der Herr nur etwa mit Mose geredet? Und hier wird sichtbar, dass das nur ein Vorwand ist, sich über die kuschitische Frau aufzuregen. Eigentlich geht es um was ganz anderes. Ja? Eigentlich geht es hier um was ganz anderes. Und sagen, hat der Herr etwa nur mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und der Herr hörte es. Also die sagen, redet Gott nur zu Mose? Gott redet auch zu uns. Und so, wir sind gleichberechtigt, es gibt keinen Unterschied. Und der Herr hört das, und dann sagt der Vers 3, oder Vers 2 lese ich noch. Und der Herr hörte es. Der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als die Menschen, die auf dem Erdboden waren. Das hat Josua geschrieben. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam. Geht hinaus, ihr drei, zum Zelt der Begegnung. Und sie gingen hinaus, die drei. Und der Herr kam in eine Wolkensäule herab und stand im Eingang des Zeltes. Und er rief Aaron und Miriam, und die beiden traten hinaus. Und er sprach, hört doch meine Worte. Also hier redet Gott jetzt zu allen drei und sagt, hört doch meine Worte. Wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich mich in einer Erscheinung zu erkennen geben. Im Traum will ich zu ihm reden. Das ist die Art und Weise, wie Gott sich den Propheten offenbarte, wie er durch die Propheten, wenn es heißt, und das Wort des Herrn geschah zum Propheten oder durch den Propheten, dann ist das, wie Gott sagt, durch Erscheinungen und durch Visionen, das heißt durch Träume sprach, in einem Traum will ich zu ihm reden. So steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund. Und im Sehen und nicht in Rätselworten. Die Gestalt des Herrn schaut er. Das ist Wahnsinn, gell? Gott sagt, Mose hat eine andere Stellung. Von Angesicht zu Angesicht heißt es in 2. Mose 33. So rede ich nicht mit dir, Miriam, und nicht mit dir, Aaron. Zu den Propheten rede ich in Visionen, in Nachtgesichtern, in Träumen. zu Mose rede ich anders. Das ist der Grund, warum Mose später gesagt hat, ein Mann wie mich wird Gott, euer Gott zu euch schenken, ein Propheten wie mich. Das heißt, inwieweit wie Mose? Einer, der mit Gott von Angesicht zu Angesicht redet und nicht in Visionen die das Wort Gottes empfängt. Und er sprach von Jesus Christus. Aber das ist ein Hinweis, wie Gott durch Propheten spricht und wie Habakuk mit Sicherheit auch, wie die Propheten von Gott Weisung empfangen, wie die Botschaft empfangen. Und das können wir nachlesen bei Jesaja, wir können das lesen in Jeremia, bei Hesekiel, in den Visionen, die sie bekamen. Und durch diese Visionen und in den Visionen spricht Gott zu ihnen und offenbart sich. Jesaja sieht die Herrlichkeit Gottes, er sieht Bilder, er sieht Engel, er sieht den Thron Gottes, er sieht Gottes Herrlichkeit, er sieht verschiedene Gestalten. Das sind Erscheinungen. In der gleichen Weise Johannes, der Jünger Jesu in der Offenbarung und im Geist entrückt und im Geist sah er Dinge. Das hat was mit prophetischen Rede zu tun, das hat was mit prophetischer Offenbarung zu tun. Die geschehen in diesen Dingen. Gott zeigt ihnen diese Dinge und sie schreiben und predigen und schreiben diese Dinge auf. Und das sind bildhafte Sprache, weil es prophetische Rede in Gesichtern geschieht. Das heißt, prophetische Verkündigung sieht man. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das heißt, das sind Bilder. Und Bilder muss man deuten. Die Bilder muss man verstehen. Die Bilder kann man nicht immer eins zu eins nehmen. Denn ein Bild ist vielschichtig. Ein Bild drückt etwas aus, beschreibt etwas. Und das muss, da muss man gerade. Und weil die Propheten und die prophetischen Bücher viel in Bilder reden, weil Gott sich auf diese Art und Weise offenbart, ist es wichtig, etwas Vorarbeit zu leisten, um diese Bilder deuten zu können. Und darum haben wir uns Zeit genommen, über Schatten und Bilder nachzudenken, die Gott gegeben hat, damit wir die Botschaft verstehen, die in diesem Buch Haggai uns verkündigt wird. Also, das Wort Gottes geschieht zu Haggai und durch Haggai. Er schaut gewaltige Dinge und diese Dinge muss er dem Volk verkündigen. Und jetzt interessanterweise, wer ist der Adressat? Wem soll der Haggai das verkündigen, das, was er geschaut hat? Das, was Gott ihm durch ihn zu sagen hat. Da steht es, da geschieht das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Haggai ist der Kanal. Und dann zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiel, und dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jazudaks. Wer sind die Adressaten? Zwei Personen in erster Linie. Hier ist noch gar nicht die Rede vom Volk, richtig? Hier ist erstmal die Rede von zwei Personen. Wer sind diese zwei Personen? Da haben wir uns ein bisschen Zeit genommen. Ich mache das jetzt so, weil wir eine kleine Pause gemacht haben und damit ich euch da einfach wieder abhole, dass wir gedanklich dann wieder dabei sind. Es sind zwei Repräsentanten des Volkes. Zwei Personen, die das Volk repräsentieren und an denen oder durch die wir verstehen, was Gott eigentlich zu sagen hat und wem es zu sagen hat und warum es zu sagen hat. Zerubabel ist ein Statthalter. Und mit Zerubabel ist die ganze Thematik der Königslinie verbunden. Das haben wir kurz uns angeschaut. Ich hoffe, das kommt jetzt in Erinnerung. Das heißt, hinter Namen, Namen sind wichtig. Hinter diesen Namen stehen Geschichten, stehen Verheißungen, stehen Ereignisse Gottes. Hinter diesen Namen steht der ganze Ratschluss Gottes. Und deswegen nicht zu schnell drüber gehen, sondern eher lesen und wenn sagt, okay, jetzt taucht ein Name auf. Das heißt, wenn Gott sich Zeit genommen hatte, um die Namen aufschreiben zu lassen, dann nicht ohne Grund, oder? So, von daher ist es gut, wenn man dann sich Zeit nimmt und sagt, okay, was hat es mit diesem Namen auf sich? Und ich meine mehr nur, was bedeutet er? Also Zerubabel, Sohn von Babel. Das heißt, in Babel geborener Sohn, könnten wir übersetzen. Schon nicht unwichtig, dann wissen wir, woher er kommt. Das hat was mit der Zeit, in der er gelebt hat, hat was damit zu tun. Aber mit Zerubabel wissen wir, da geht eine ganze lange Linie. Der rote Faden beginnt im ersten Buch Mose und da wird die Verheißung gegeben von einem Herr, der das Problem der Menschen lösen wird. Und eben Zerubabel ist in diesem Geschlechtsregister, ist eben in dieser Linie, nämlich eines Königs. So, Zerubabel ist der Nachfolger einer Königslinie. der Königslinie des wahren Königs. Und wir wissen, wer dieser wahre König ist. Das ist der Sohn Davids, das ist der Sohn Abrahams, das ist Jesus Christus. So, mit Zerubabel ist ein Adressat, da ist es verbunden mit demjenigen, und ich hoffe, daran könnt ihr euch noch erinnern, mit demjenigen, der Gott ein Haus bauen wird. Und im Buch Haggai geht es um den Wiederaufbau des Hauses Gottes. So, eine kurze Erinnerung, das ist verknüpft mit diesem Namen. Und genauso ist eine Verknüpfung zu dem Namen Jeschua. So, das eine ist der Statthalter, das heißt die Königslinie, das andere ist der Hohepriester. Und ich glaube, da haben wir letztes Mal schon bis angeknüpft, wenn ich mich nicht erinnere. So, wir waren schon etwas beim Jeschua. Von dem Namen her bedeutet, kommt das von Josua, und von der Bedeutung ist es, der Herr rettet. Und von diesem Namen ist abgeleitet eben der Name unseres Herrn Jesus Christus. Jesus, Jeschua. Jesus, der Messias. Jesus, der Verheißene. Jeschua, der Verheißene von Gott, der Gesalbte. Jeschua, das heißt der Messias, der von Gott Gesalbte. Woran wird man erkennen, und das ist jetzt wichtig, was sagt die Schrift, woran wird erkannt werden, ob das der Gesalbte ist? Wie wird Gott ihn salben? Durch was? Was sagt Jesus selbst? Woran erkennt man, dass er wirklich der Messias ist und gesalbt ist? Durch Wunder und Zeichen. Und warum konnte er Wunder und Zeichen tun? Durch den Geist Gottes. Denn der Geist des Herrn ruht auf ihm. Oder eben sagt Jesus, auf mir. Durch den Geist. Nur der diesen Geist Gottes hat, ist der Messias. Der durch diesen Geist diesen messianischen Wunder tut, ist der Messias. So, das ist sehr, sehr wichtig. Also Jesus, der Name Jeschua, hat das mit Rettung zu tun. Es hat was mit Salbung zu tun. Es hat was mit dem Geist Gottes zu tun. Und damit ist verbunden jetzt der Dienst am Haus, während Zerubabel für den Bau des Hauses dasteht. Das Haus muss erst gebaut werden, so steht dann Jeschua als Hohepriester für den Dienst am Haus. Wozu ist das Haus da? Wozu soll das Haus gebaut werden? Da muss was in diesem Haus geschehen. Was geschieht in diesem Haus? Wozu braucht es dieses Haus? So, und das ist verbunden mit diesem Namen Jeschua. Das ist verbunden mit dem Dienst des Hohepriesters. So, darum tauchen diese beiden Namen hier auf. Und die Botschaft richtet sich in erster Linie an die. Und wenn die beiden diese Botschaft verstehen und annehmen, das hat Auswirkungen dann für das Volk. Denn wenn die Leitung oder wenn die Repräsentanten des Volkes Gott nicht nachfolgen, ihn nicht lieben, dann wird das Volk dementsprechend auch handeln. Das ist das Zeugnis der Schrift, oder? Und so richtet sich das Wort zuerst an eben die Repräsentanten, an die Führer des Volkes. Und dann erst ab Vers 12 kommt das Volk auch damit ins Spiel. Das ist an dieser Stelle wichtig. Also, wir schauen uns ganz kurz diesen Namen an. Was mache ich zum Beispiel? Wie gehe ich vor? Ich schaue einfach in der Schrift, wo taucht überall noch dieser Name auf? Und dann nehme ich mir Zeit und lese alle Bibelstellen durch, in denen dieser Name Jeschua auftaucht. Und je mehr Bibelstellen es gibt, umso größeres und klares Bild bekomme ich dadurch. Das braucht ein bisschen Zeit und ein bisschen Studium, aber das hilft. Ich möchte heute eine kleine Zusammenfassung von dem geben, damit wir da nicht zu lange bleiben, aber trotzdem einen Eindruck bekommen, für was steht Jeschua, warum ist er hier so wichtig und warum wird er auch in dem Brief immer und immer wieder erwähnt. Um das Erste zu verstehen, ist, während Zerubabel etwas mit der Linie zu tun hat, woher wird der eine Messias kommen, ist mit dem Jeschua ein Vorbild oder ein Bild gegeben. Ein Bild, der das Kommen Jesu repräsentiert oder vorbereitet oder eben veranschaulicht. Und so ist der Hohepriester ein Schatten, ein Bild des zukünftigen Priesters, des wahren hohen Priesters. Alles, wozu Gott den irdischen hohen Priester beruft und ihm die Aufgabe gibt und seinen ganzen Dienst, repräsentiert den eigentlichen wahren hohen Priester. So, sein Dienst wurde im Prinzip nach dem Muster des Wahren abgekupfert. So, der wahre Hohepriester hat einen Job und dann sagt man, okay, damit wir auf der Erde verstehen, dann muss der irdische Hohepriester bestimmte Dinge tun. So, das ist wichtig, das ist ein Bild, das ist ein Abbild von etwas. Genauso wie der Tempel ein Abbild von etwas ist, nämlich von dem Himmlischen. Zu der Zeit Haggais gab es einen zweiten Prophet, der hat etwas mehr über Jeschua geschrieben, und das ist Zacharia, das heißt der nächste Prophet. Und ich denke, das gucke ich jetzt mit euch kurz an. Geht man mit mir in Zacharia, Kapitel 3. Also viel müssen wir da nicht blättern. Nur für die, die das noch nicht gehört haben oder nicht dabei waren, Zacharia und Haggai sind Propheten in der gleichen Zeit gewesen. Sie dienten in der gleichen Periode, in der der Tempel aufgebaut wurde. Das heißt, das, was Gott Haggai und Zacharia für eine Botschaft gab, traf in die gleiche Zeit und die gleichen Umstände und die gleichen Umgebung und in die gleiche Zeit. So, von daher ist es interessant, diese beiden auch parallel anzuschauen. Also, in Kapitel 3 wird uns etwas Interessantes beschrieben. Und zwar geht es um Folgendes. Ich lese es mal vor. Und er ließ mich den Hohepriester Jeschua sehen. Also Zacharia darf jetzt auch in einer Vision etwas schauen. Und dann heißt es, also er ließ den Hohepriester Jeschua sehen, der von den Engeln des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zu Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Und Jeschua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen. Nehmt ihnen die schmutzige Kleider ab. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Schuld vor dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Und ich sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten einen reinen Kopftuch auf sein Haupt und zogen ihm seine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Und der Engel des Herrn bezeugte dem Jeschua, so spricht der Herr der Herrscharen, wenn du auf meinen Wegen gehen und wenn du meine Ordnungen befolgen wirst, dann sollst du sowohl mein Haus richten, als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen. Und ich werde dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Eine interessante Szene. Joscha, der Hohepriester, steht vor dem Thron Gottes und mit all seiner Sündhaftigkeit. Aber der kann vor Gott nicht stehen. Und dann ist das Bild, wie der Satan ihn verklagen will. Und dann kommt eine gewaltige Aussage, die übrigens wir bis in die Offenbarung wiederfinden. Und er kann ihn nicht mehr verklagen. Er darf ihn nicht mehr verklagen. Weil Gott sagt, weil Gott selbst den Satan bedroht. Weil er sagt, sprach zum Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Also gibt keine Anklage mehr. Er kann den Hohepriester Jeschua nicht mehr verklagen. Und so bekommt Jeschua neue Kleider, reine Gewänder und darf vor Gott stehen und darf vor Gott dienen. So, und jetzt kommt etwas, was wichtig ist, Vers 8. Höre doch, jetzt kommt die Prophezeiung über Jeschua. Höre doch, Jeschua, du der Hohepriester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders sind sie. Ja, siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen, denn siehe, der Stein, den ich vor Joshua gelegt habe, auf einem Stein sieben Augen. Siehe, ich will seine Gravur eingravieren, spricht der Herr der Herrscharen, und will die Schuld des Landes entfernen an einem Tag. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werdet ihr einen den anderen einladen unter dem Weinstock und unter dem Feigenbaum. Das ist eine interessante prophetische Sprache, aber lasst uns ein, zwei Sachen uns anschauen. Erstens, also wiederum, höre jetzt Hohepriester, jetzt geschieht die Botschaft an Jeschua und dann heißt es, du und die bei dir sitzen. Und dann heißt es, denn Männer des Wunders sind sie. Und es gibt verschiedene Übersetzungen dieses Wortes Wunders. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr wirklich eine Fußnote da habt, die kann das Ganze ein bisschen erhellen. Schaut mal, wer hat eine Fußnote da? Keine? Okay, welche Wort, wie kann man das auch anders übersetzen? Ganz genau, Wahrzeichens oder Vorbildes kann auch dieses Wort bedeuten. Das heißt, Gott sagt, Joshua, hör zu, ich zeige dir was. Du und die Männer, die bei dir sind. Denn das, was an dir und durch dich geschieht, geschieht zum was? Zum Vorbild. Das sind Zeichen geschehen an euch, Dinge geschehen an euch. Diese Dinge geschehen zum Vorbild. Das sind nicht die eigentlichen Dinge, aber diese Generation, du als Hohepriester und die Männer, die bei dir sind, das Volk oder auch Zerubabel, Gott wird an euch und durch euch Dinge tun, die als Vorbild dienen. An denen lernen wir etwas. Okay? So, und jetzt, was lernen wir? Ja, siehe, ich will mein Knecht Spross genannt kommen lassen. Und das ist jetzt sehr, sehr interessant. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich habe immer Angst, dass meine wirren Gedanken das... Der Punkt ist der, normal, also wenn, kommt euch das bekannt vor, dieser Begriff Spross? Jesaja kommt es ganz oft und das verfolgt uns dann durch die Bibel bis in die Offenbarung, Kapitel 5, wo es heißt, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda und dann die Wurzel oder der Spross Isais. Das heißt, das ist der Vater von David. So, der Spross, das sprießt etwas auf, was Kleines, aus dem Baumstumpf. So, man denkt, okay, es ist abgesägt, man denkt, es ist vorbei, man denkt, der Baum bringt keine Frucht mehr, weil es ist tot. Und auf einmal, ganz überraschend, sprießt was raus. Oh, es lebt. Die Geschichte dieses Baumes ist noch nicht vorbei. Da passiert etwas, da wächst etwas heran. Es ist noch sehr klein, aber es wächst. So dieser Begriff Spross ist interessanterweise, aber mit welcher Linie verknüpft? Mit David. Und somit ist das mit wem verknüpft? Oder mit was für einem Botschaft? Mit der Königslinie. Aber im Alten Testament nach dem Gesetz ist der Hohepriester kein König. Richtig? Das passt nicht zusammen. Aber Gott sagt, doch, bei mir schon. Nach dem Gesetz sind das zwei verschiedene Linien. Zwei Personen, die zwei Ämter repräsentieren. Aber hier passiert, Gott sagt, hier geschieht ein Wunderzeichen. Hier geschieht etwas, an den Gott bereitet schon vor, nämlich einen, der beides zugleich sein wird, nämlich König und Priester. Und das darf Joshua sehen. Joshua ist ein Repräsentant von einem Priester, der zugleich später auch König sein wird. Wie geht das denn? Damit aber das geglaubt werden wird, bereitet Gott das durch seine Propheten vor, diese Botschaft. So, es heißt, ja siehe, ich will mein Knecht, der Knecht Gottes, taucht dem Jesaja permanent auf. Wir werden das gleich nochmal lesen, der Spross genannt, kommen lassen. Denn siehe, der Stein, den ich vor Joshua gelegt habe, auf einen Stein sieben, komisch, oder? Da liegt ein Stein vor diesem Joshua. Und auf diesem Stein gibt es sieben Augen. Habt ihr schon mal so einen Stein gesehen? Gegessen mit Sicherheit nicht, hoffentlich nicht. Es gibt Leute, die essen Steine, gell? So in Afrika ist voll Mode gerade. Kommt bis nach Deutschland. So. Ja. Egal, eine andere Sache. Also, diese Steine sind es nicht. Also ein Stein, nicht ein Stein, sondern ein Stein. So. Und auf diesem Stein sind sieben Augen. Also wir hören etwas von dem Hohepriester. Wo dient der Hohepriester? Im Tempel. Und dieser Priester ist zugleich in dieser Linie von diesem König, der diesen Tempel bauen wird. Was wissen wir über Jesus? Was wird denn über ihn noch gesagt? Er ist der Eckstein. Er ist das Fundament, auf dem gebaut wird. So, vor dem Hohepriester wird das Fundament hingelegt, der Stein hingelegt, auf dem gebaut werden soll. Und auf diesem Stein sind sieben Augen. Was sind diese sieben Augen? Sieben, kennen wir mittlerweile die Zahl? Das ist die Zahl der Ganzheitlichkeit. Die Zahl der Vollkommenheit ist eigentlich mehr zehn. Das ist sieben plus drei. Da kommen wir auf zehn. Und das ist mehr die Zahl der Vollkommenheit. Aber hier ist die Zahl der Ganzheitlichkeit. Komplett, ganzheitlich, umfassend, alles einschließend. Das ist, Und auf diesem Stein, und jetzt, wenn wir weiterlesen, dann kriegen wir mit, was sind diese sieben Augen? Oh, das ist jetzt spannend, oder wäre zu spannend oder zu gefährlich, jetzt zu tief in dieses, dann sind wir bei Zacharia schon, gell? Und wir wollen ja Hagar entdecken. Aber schaut mal Kapitel 4, Vers 6. Da geht es um die Leuchter, die bei Gott sind. Da geht es um die zwei Ölbäume, die vor Gott stehen, vor dem Thron stehen. Die tauchen, all diese Bilder, Freunde, tauchen alle in der Offenbarung auf. Und wenn man die hier nicht versteht, versteht man die Offenbarung gar nicht mehr. So. Und dann heißt Vers 6, da antwortete er und sprach zu mir, dies ist das Wort des Herrn zu Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscharen. Und dann heißt, wer bist du, Zerubabel? Und dann ist die Rede von Zerubabel. Und Zacharia hat permanent Fragen. Ja, was hat es mit diesen Ölbäumen zu tun? Und was hat es mit diesen Leuchtern zu tun? Und was hat es mit diesen sieben Augen zu tun? Und schaut mal Vers 10. Dann heißt es, denn wer hat den Tag kleine Dinge verachtet? Und sie werden sich freuen und den Stein des Senkbleis in der Hand Zerubabels sehen. Vers 3. Diese sieben sind die Augen des Herrn und sie schweifen auf der ganzen Erde umher. Also diese sieben, die sind die sieben Augen des Herrn und sie schweifen auf der ganzen Erde umher. Das heißt, das ist die Gegenwart Gottes auf der ganzen Erde. In seiner Allwissenheit, in seiner Macht. Wie ist Gott allgegenwärtig auf dieser Erde? Für was stehen die sieben Augen? Für den Geist Gottes. Wie Joshua, vor Joshua wird ein Stein gelegt, die Grundlage des wahren Tempels. Und dieser Stein, was ist das für ein Stein? Was wird darauf gebaut? Aus normalen irdischen Steinen? Nein, durch den Geist wird da was gebaut. Durch den Geist Gottes wird da was gebaut. Es ist ein geistliches Haus, was hier schon angedeutet wird. Später in der ganzen Bibel, die Entfaltung, wird es doch deutlich. Wir sprachen doch darüber, dass der wahre Tempel ein geistlicher Tempel. Hier bekommt Joshua, der Hohepriester, diesen Hinweis. Okay, hier hat es mit dem Bau dieses Tempels, in dem der Hohepriester dienen wird. Aber das ist ein geistliches Haus. So, das wird noch deutlich ab Vers 11 lesen wir weiter. Und ich antwortete und sagte zu ihm, was sind diese zwei Ölbäume zu rechten des Leuchters und zu seinen linken? Und ich antwortete zum zweiten Mal und sagte zu ihm, was sind die beiden Zweigbüschel der Ölbäume, die neben den zwei goldenen Röhren sind und die das Goldöl von sich ausfließen lassen? Und er sprach zu mir, hast du nicht erkannt, was die sind? Und ich sagte, nein, mein Herr. Da sprach er, die sind die beiden Gesalten, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. Das sind die beiden Gesalten, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. So, jetzt ist eine spannende Frage, was sind diese beiden Gesalten? Was leuchtet, was repräsentiert, was wirkt durch den Geist? Ich glaube, das ist das AT und das NT. Das ist die Schrift. Das ist das Zeugnis Gottes bei den Menschen. Das ist die Schrift, durch den Heiligen Geist inspiriert, als Zeuge in diese Welt gesandt. Oder wir können sagen, das sind die Repräsentanten des Alten Testaments, des Gottesvolkes und des Neuen Testaments. Das sind die Zeugen des Alten Testaments und das sind die Zeugen des Neuen Testaments. Um das auszulegen, müssten wir nochmal wieder in die Offenbarung gehen, Kapitel 10, Kapitel 11. Aber das spare ich, sondern gehe ich mit euch wir gehen sofort wieder hier zurück. Geht mal mit mir in Jesaja Kapitel 11. Jesaja Kapitel 11. Ich hoffe, dass das nicht so arg kompliziert wird. Ich versuche es so einfach wie möglich runterzubrechen. Aber das sind Bezüge, die in der Schrift gegeben sind und die sind eben mit diesen Namen verknüpft. Jesaja Kapitel 11, ihr habt ja vorhin gesagt, dass dieser Name Spross permanent im Jesaja schon erwähnt wird. Und schaut mal Kapitel 11, Vers 1. Da heißt es folgendes. und ein Spross wird heraufgehen aus dem Stumpf Isais. Und ein Schößling aus seiner Wurzel wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Okay? Und jetzt liest mal mit mir. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Jetzt wird der Heilige Geist beschrieben, der auf diesem Spross ruhen wird. Und mit wie vielen Eigenschaften wird er beschrieben? Sieben. Mit sieben Eigenschaften. Nicht ohne Grund. Weil das ist die Beschreibung, die biblische Beschreibung des Geistes Gottes. Der siebenfache Geist. Die sieben, oder anders beschrieben, durch sieben, der siebenfache Leuchter, der in dem Tempel steht. In dem Tempel, in dem Tempel, ja, genauso in dem Tempel wie in der Stiftshütte. Genauso die sieben Augen, die sieben Feuerfackeln repräsentieren oder beschreiben den Geist Gottes. Und warum sieben? In allen seinen Eigenschaften, nämlich es geht das ist der Geist des Herrn, der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Kraft, der Erkenntnis, der Furcht Gottes. Und auf dem der Geist Gottes ruht, gibt es die Früchte dieses Geistes. Er wirkt diese Dinge. Und das sieht man auf diesem Gesalbten, auf diesem Spross, auf diesem einem wird der Geist des Herrn ruhen. Und diese Dinge werden ihn begleiten. Durch diese Dinge wird er das Haus bauen. Das ist seine Kraft. Worauf ich hinaus möchte, wir sehen, auf einmal taucht Joshua auf, ein Hohepriester. Und dieser Hohepriester, obwohl er aus dem Stamm Levi kommt und nicht aus dem Stamm Juda, und so hat eigentlich nichts mit David zu tun haben kann, auf einmal wird er mit der Beziehung, mit dem Spross oder mit dem Spross in Beziehung gebracht. Auf einmal ist die Rede von Joshua, dem Hohepriester, und auf einmal ist die Rede von einem Spross. So dass die Bibel bereitet uns vor, sagt, das kommt irgendwann mal zusammen. Das gehört zusammen, denn dieser Hohepriester wird irgendwann mal König werden. Das zeige ich euch in Kapitel 6 in Sacharja. Zurück zum Buch Sacharja. Kapitel 6, Vers 9. Ich hoffe, ich verliere keinen auf diesem Weg. Das ist schon ein bisschen trockenere Kost. Aber das ist Bibelstudium. Da müssen wir genau hinschauen. Kapitel 6, Vers 9. Ich lese es mal vor. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Nimm Gaben von dem Weggeführten, von Heldai und von Tobia und von Jedaja und geh in das Haus Josias, des Sohnes Zephanias, wohin sie aus Babel gekommen sind, und nimm Silber und Gold und mache eine Krone und setze auf das Haupt des Hohepriesters Joshua, des Sohnes Jazudaks. Das ist außergewöhnlich. Zacharia soll jetzt hingehen, Material besorgen, Edelsteine oder edles Material, Gold und so weiter, und er soll eine Krone machen. Und diese Krone soll er auf wen setzen? Auf Zerubabel? Er soll auf Joshua setzen. Das passt ja gar nicht. Aber genau das verkündigt der Prophet. Joshua steht für Jesus. Er ist der Repräsentant und der Vorläufer des wahren hohen Priesters. Aber dieser hohe Priester ist zugleich auch König. Und das wird dann deutlich, Vers 12. Und sage ihm, so spricht der Herr, der Herrscherin, sieh, ein Mann, Spross ist sein Name, und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Also, jetzt bringt das zusammen. Er wird den Tempel des Herrn bauen. Sein Name ist Spross aus dem Stamm Isais. Und er wird den Herrn bauen, ja, er wird den Tempel des Herrn bauen und er wird Hoheit tragen und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Das heißt, er wird König sein, auch wird ein Priester auf seinem Thron sein. Auf seinem Thron wird auch ein Priester sitzen, werden da zwei sitzen. Nein, jetzt lesen wir, und zwischen ihnen und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Sie werden vereint sein. Das wird kein Kampf zwischen Priestertum und Königtum sein. Das wird eins sein. Auf dem Thron wird derjenige sitzen, der den Tempel baut. Und das ist, er ist sowohl ein König und genauso ist er auch der Hohepriester. Vers 14. Und die Krone soll dem Heldai, dem Tobia, dem Jedaja und der Gnade des Sohnes Zephanias im Tempel des Herrn zur Erinnerung sein. Und Ferne werden kommen und am Tempel des Herrn bauen. Und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Herrscherin mich zu euch gesandt hat. Und das wird geschehen, wenn ihr aufmerksam auf die Stimme des Herrn eures Gottes hören werdet. Wenn ihr genau hört, wenn ihr genau hinschaut, werdet ihr sehen, dass diese Dinge geschehen werden. Also, es wird eine kommen, Joshua wird gekrönt und somit ein Hohepriester zum König gemacht. Und er sagt, und mit dieser Handlung wird verheißen, es wird einer kommen, ein Spross. Er wird das vereinen in sich selbst. Und er wird das Haus bauen und nicht nur er, sondern wer wird das auch bauen? Vers 15, Ferne werden kommen und an diesem Tempel mitbauen. Wer sind diese Ferne? Das sind die Heiden. Dieses Haus wird nicht nur von den Juden gebaut, sondern von allen Nationen wird es gebaut. Zu der Zeit, als das Volk zurückkehrte und das Haus wieder aufbauen wollte, wollten doch Samaria, die wollten doch mitbauen. Dürften sie mitbauen? Nee, die durften nicht mitbauen. Das heißt, um dieses Haus geht es hier gar nicht. Sondern es geht um das zukünftige Haus, das gebaut wird. Nämlich durch den Geist, durch den siebenfachen Geist, durch den, der der Spross genannt wird, durch den, der der wahre Hohepriester ist, durch den, der den wahren Dienst in diesem Tempel tun wird. Er wird nicht in den Tempel bauen, er wird auch in diesem Tempel dienen. Ich hoffe so sehr, das ist für mich sehr klar in meinem Kopf, aber es ist schwierig, weil das sind so Stellen, das sind nur ein paar Beispiele, die mit diesem Namen, die Bibelstellen, die in diesem Namen Jeschua auftaucht. Und jedes Mal wird das wiederum mit David zusammen in Verbindung gebracht. Das wollte ich euch heute zeigen, aber das alleine nicht. Oder das reicht alleine nicht. Geht mir mit kurz in die Offenbarung 5. Ich möchte euch zeigen, wie das aufgegriffen wird dort. Einige Freunde kennen diese Stellen mittlerweile schon sehr gut. Offenbarung Kapitel 5. Ab Vers 1 wird uns Gott beschrieben auf seinem Thron, der seinen Ratschluss in der Hand hält. Dann ist die Suche, nachdem der würdig ist, diesen Ratschluss auszuführen. Johannes findet keinen, weint. Ein Ältester, der Repräsentant der Gemeinde, sagt, brauchst nicht weinen, weil es wurde einer gefunden, der würdig ist. Und dann heißt ab Vers 5, wird uns dieser vorgestellt. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Also hier taucht es wieder. Wer hat es überwunden? Der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Und dann heißt es Vers 6, und ich sah inmitten des Thrones der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Ich glaube, wir wissen alle, wer das ist. Das ist unser Herr Jesus Christus. Das heißt, er ist geschlachtet. Das heißt, er ist gestorben und wieder auferstanden. Und dann heißt es, der sieben Hörner und sieben Augen hatte. Das sind die sieben Geister Gottes. Seht ihr wieder? Hier sehen wir wieder Jesus. Wir sehen den Spross aus Isais Wurzel. Wir sehen der überwunden hat. Wir sehen das Lamm, das geschlachtet worden ist. Das Opfer, das übrigens im Tempel dargebracht wird. Und dann sehen wir ihn, der hat sieben Hörner. Das heißt Herrschaft, Regierung. Hörner stehen für Regierung. Aber er hat auch sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes. Das ist eine Umschreibung für den Heiligen Geist. Und dann heißt es, das sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Kommt euch das bekannt vor? Das haben wir doch gerade gelesen, oder? Die streifen auf der ganzen Erde. Und was machen sie? Sie bauen den Tempel. Sie suchen in den Steinbrüchen nach kostbaren Steinen und bringen sie. Und dann wird das Haus auf diesem Stein, der vor Joshua liegt, wird gebaut, gebaut und gebaut. Der Name Joshua steht ebenfalls mit dem Bau so des Tempels. Wir merken, wie Dinge sich auf einmal verlinken, wie die Bibelstellen zusammenhängen und wie es immer konkreter und konkreter und konkreter wird. Noch nicht ganz, aber immer mehr. Vom Bau des Hauses komme ich ganz kurz noch, ein paar Minuten habe ich noch, zu dem Dienst am Haus. Und jetzt, ich habe mir zu Hause überlegt, wie zeige ich am besten in dieser kurzen Zeit, was ist der Dienst des Hohepriesters? Und letztendlich müssten wir wieder im Alten Testament beginnen und dann müssten wir wieder eine kleine Wanderung machen. Das wiederum wird viel Zeit kosten und letztendlich würde ich wahrscheinlich sterben im Buch Haggai, das gerade 2 Kapitel hat. Das wäre kein gutes Zeugnis. Von daher habe ich mir überlegt, wie kann ich das ein bisschen mehr zusammenfassen? Und ich habe überlegt, eigentlich eignet sich ein Brief wie kaum andere, um das so. Es gibt einen, der es einfach geschafft hat, das so zusammenzufassen wie niemand anders. Das ist der Hebräerbriefschreiber. So, eigentlich beschreibt der Hebräerbriefschreiber die Überlegenheit des hohepriesterlichen Dienstes von Jesus. Und er beschreibt unter anderem, was tut er und warum braucht es einen Hohepriester und was macht er und was ist eigentlich der Dienst. Bevor wir aber, wie gesagt, da kurz hineinschauen, muss ich dann ganz kurz ausholen, aber wirklich nur ganz kurz. Als Gott ein Volk macht, sich ein Volk erwählt, dann hat es ein Ziel. Das Volk soll, ich mache das andersrum. Als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn nach seinem Bild. Richtig? Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Warum? Weil die Menschen sind Repräsentanten Gottes, der im Himmel ist, auf der Erde, oder? Sie repräsentieren Gott. Der Mensch fiel und Gott beschloss in einen Weg, wie er ihn wieder zurückbringt. Und dann im 2. Buch Mose holt Gott das Volk heraus, will zu sich bringen an diesen Berg, an den Berg Sinai. Und in Kapitel 19 sagt er, ihr sollt mir ein königliches Priestertum sein. Das ist die Bestimmung des Volkes Gottes, Priester sein. Warum? Was macht ein Priester? Wir müssen das verstehen, damit wir auch den Dienst Jesu wirklich begreifen. Es ist, ihr sollt mir ein königliches Priestertum sein, eine heilige Nation. Statt dass das Volk Israel diesen Dienst wahrnimmt, können sie aufgrund ihrer Sündhaftigkeit, aufgrund ihrer Rebellion, diesen Dienst nicht ausüben und brauchen selbst einen Priesterdienst. Also brauchen selbst einen Priester. Sie hätten Priester sein sollen für alle Nationen. Sie hätten Gott in dieser Welt repräsentieren sollen. In der Art und Weise, wie sie lebten, was sie tun, sollten sie Priester in dieser Welt. Sie sollten Menschen vor Gott vertreten, Gott bei den Menschen vorstellen und Menschen zu Gott bringen. Das ist ein Auftrag der Priester. Das ist die Bestimmung gewesen. Sie fielen und Gott musste aus diesem Volk einen Stamm wählen, die dann Priester sein sollen für das Volk, das Priester, das ganz Priester sein soll. Versteht ihr das? Ja? Also sie sollen alle Priester sein, die sind unfähig. Gott nimmt ein Volk und sagt, Levi, sie sollen Priester für euch sein. Daher kommen wir. So, aber die Bestimmung ist, das ganze Volk soll eine heilige Nation sein. Das ganze Volk soll ein Priestervolk sein. Und weil sie das nicht entsprechen, schuf Gott eben einen Ort, wo das geschehen konnte und sollte, um die Menschen zu Gott zu bringen. Und zwar einen Tempel oder eine Stiftshütte und dann einen Tempel und dann an den Dienst der Priester, die Dinge tun, die dazu notwendig sind, dass die Menschen Gott nahen können. Sie mussten vor Gott stehen und sie mussten Gott dienen und sie mussten für die Menschen opfern und das Blut opfern, damit überhaupt eine Beziehung zwischen Gott und Menschen ist. So, das ist der grobe Anmarschweg. Und der Hebräerbriefschreiber erklärt das so wunderbar und so herrlich. Es beginnt eigentlich schon in Kapitel 4, Vers 14. Und das Thema wird entfaltet eigentlich bis Kapitel 10. Ja, bis Kapitel 10. Also bis Ende Kapitel 10, eigentlich Vers 39. Also ab Kapitel 4 am Ende bis Kapitel 10 ist eigentlich dieser ganze Abschnitt eine Entfaltung und eine Erklärung, was der Hohepriester eigentlich zu tun hat, warum er es tut, wie er es tut und wie jetzt letztendlich Jesus Christus der wahre Hohepriester ist. So, das ist der Hebräerbrief. So, viele Kapitel. Und von daher, weil die Zeit schon gleich aus ist und wir nicht komplett durchlesen können, möchte ich euch bitten, einfach als Abschluss dieses Themas vom Hohepriester, als Zuhause, als Hausaufgabe, diese Verse mal oder diese Kapitel mal zu lesen. So dass wir dann ab nächste Bibelstunde eigentlich schon in Vers 2 kommen können. Und so eigentlich an den Start. Wir kommen dann an den Start von der ganzen Thematik. Aber ich will das ein, zwei Sachen euch kurz zeigen in diesem Abschnitt im Hebräerbrief. Schau mal, wie es beginnt, Kapitel 4, Vers 14. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der auch den Himmel, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Denn jeder aus den Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt in Hinblick auf das Verhältnis zu Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe. Wobei er Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und um ihretwillen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst, der Sünden wegen opfern. Mal bis dahin. So, er sagt, Hebräerbriefschreiber beginnt und sagt, wir haben einen großen Hohenpriester. Wir haben nicht nur einen Hohenpriester, sondern unser Priester ist der große Hohepriester. Das ist der eigentliche. Und dann beschreibt er, warum, was wir an diesem hohen Priester haben. Was ist der eigentliche Dienst eines hohen Priesters? Und er sagt, er ist der Vermittler zwischen Mensch und Gott. Er tut etwas, dass der Mensch Gott nahen kann, dass der Mensch Gott begegnen kann, ohne zu sterben. Und Gott nimmt aus den Menschen, also der hohe Priesterdienst, der von den Menschen her geschieht, er nimmt einen und dieser hohe Priester, wenn er gut ist, hat Nachsicht mit den anderen, weil er ganz genau weiß, dass er genauso schuldig und sündig ist wie die anderen. Und er weiß, dass Sünde und Schuld da ist. Und er geht vor Gott und bringt Blut mit von einem fehlerlosen Lamm und bittet vor Gott und sagt, vergib uns unsere Schuld. So. Weil er weiß um sich selbst, um seine Schuld, und weil er weiß um die Schuld des Volkes, das ist der Dienst eines Priesters. Eines Hohepriesters zugleich auch, weil der geht einmal im Jahr in das Allerheiligste. Aber das tun alle Priester, die vertreten das Volk Gottes vor den Menschen und bitten um Sühnung, bitten um Vergebung. Und dann sagt er, Vers 4, und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch der Christus nicht selbst sich verherrlicht, um Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist der Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus den Toten retten kann. Und ist um seiner Gottesfurcht willen erhöht worden. Und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Von Gott begrüßt als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedek. Und ab hier taucht immer wieder diese Bezeichnung Ordnung Melchisedeks, Ordnung Melchisedeks. Das heißt, Jesus ist ein Priester nach einer anderen Ordnung. Nicht nach einer irdischen Ordnung. Er ist nicht nach der Ordnung, nach dem Gesetz Hohepriester. Er ist nicht nach der Ordnung, wie Levi und Aaron diesen Dienst tun müssen. Es ist eine andere Ordnung, die Gott aufgestellt hat. Aber wichtig, und der Punkt ist folgendes, genauso wie der normale Hohepriester Mitleid haben sollte mit seinem Volk, weil er selber weiß, wie sich das anfühlt und weil er selber weiß, wo die Schwierigkeiten und Versuchungen der Fall ist. So sagt er auch, ist Jesus Christus, und er beginnt folgendes, damit Jesus als der wahre Hohepriester mit uns Mitleid haben kann, wurde er was? Mensch. Und wurde versucht, wie wir. Er litt alles mit. Er erlebte alles mit. Und das ist der Grund, warum er als Baby auf diese Welt gekommen ist. Er hätte ja rein theoretisch als 33-Jähriger auf die Welt kommen können, oder? Und dann für 3 Tage sterben, auferstehen, und dann könnten wir sagen, das Erlösungswerk ist doch vollbracht. Aber das reicht nicht. Damit er, nämlich nachdem er auferstanden ist, von dem Vater uns vertritt und sagt, Papa, ich verstehe, was Sie da durchmachen. Ich verstehe die Kämpfe. Ich weiß um die Versuchung. Ich weiß um die Schwierigkeiten. Ich weiß um all diese Dinge. Denn ich war im Fleisch und litt alles durch, was alle... Überleg mal, Jesus litt alles durch. Keiner wurde von uns so versucht, wie er versucht worden ist. Er hat jede Versuchung, jede Art erfahren. Und somit kann er nachvollziehen, womit wir kämpfen. Er kann nachvollziehen, mit welchen Schwierigkeiten wir konfrontiert sind. Er ist nicht irgendwo und weiß nicht, was mit uns passiert. Das ist der wahre Hohepriester, der sich vor Gott verwendet. Und er hat nicht das Blut von irgendwelchen Tieren mitgebracht. Er hat sein eigenes Blut mitgebracht und bringt es von dem Vater, damit der Vater uns annehmen kann. Sag, Vater, ich weiß, wie schwer es die haben. Ich weiß, wie versuchbar. Ich weiß, in welchen Sünden sie verstrickt sind. Hier mein Blut, bitte vergib ihnen. Rechne es ihnen nicht zu. Und wisst ihr, was passiert? Und als der Satan kommen wollte und verklagen wollte, wisst ihr, was Gott dann sagt? Ich bedrohe dich, Satan. Weg. Das ist Offenbarung 12, als der Satan aus dem Himmel hinausfliegt. Der Verkläger der Brüder ist nicht mehr da, weil der eine Hohepriester, der Mitleid mit uns hat, weil er alles durcherlebt hat, der steht vor Gott und verwendet sich für uns. Wenn das so ist, was für einen Trost haben wir, dass wir zu ihm kommen können und sagen, und wenn wir uns seine Situation, wenn wir ihm unsere Situation beschreiben, was wird er sagen? Hey, jetzt halt einfach mal durch, gell? Jetzt komm, reiß dich mal zusammen. Ist doch gar nicht so schwer. Was jammerst du hier? Die Bibel sagt, und ich würde so gerne mit euch die nächsten, also wenn ihr das wollt, bitte lest den Hebräerbrief, weil das macht er. Er sagt, Jesus ist der wahre Hohepriester, weil er sich für uns bei Gott verwendet in dem Tempel. Das Haus ist gebaut und Jesus ist der, der in diesem Haus dafür sorgt, dass wir da hineinkommen dürfen, dass wir Anteil haben dürfen, dass wir Gott begegnen können, dass wir in das Allerheiligste hineinkommen können und zu Gott aber lieber Papa sagen können, ohne Angst zu haben, dass wir da in Staub und Asche zerfallen. Weiße Kleider, wie bei Jeschua. Ein Kopfgewand. Die Kleider der Gerechtigkeit. Es ist ein herrlicher Dienst, der da beschrieben wird. Also ab nächsten Mal werden wir also uns damit beschäftigen, wie dieses herrliche Haus gebaut wird, worauf Acht gegeben wird, aus welchen Materialien, Anlass, Motivation und so weiter gebaut wird. Aber nur wirklich, ich hoffe, nur ein kurzer Einblick in diese beiden Namen, Zerubabel und eben Jeschua, sind nicht einfach bloß Namen. Mit diesen Namen ist die ganze Botschaft verknüpft. Ich hoffe so sehr, dass das ein bisschen dazu beiträgt, um das besser zu verstehen. Ich bete dafür. Das mache ich gleich. Wir stehen dazu auf. Und wer gerne auch beten möchte, der darf das gern tun. Ich schließe ab. Deine Gedanken sind groß, dein Ratschluss ist gewaltig. Und keiner vermag es anzublicken, keiner vermag es aufzuschließen, keiner vermag es genauso zu erfüllen, außer dem einen. Das ist dein Sohn Jesus Christus. Ich preise dich darüber. Und ich danke dir, Herr, dass du dieses Geheimnis des Christus uns offenbarst in deinem Wort. Aber genauso, wir stehen davor und manchmal so unfähig und kraftlos und machtlos. Und darum bitte ich dich, Herr, dass du dieses Geheimnis uns öffnest. Dass über diesen Buchstaben und über diesen Sätzen und über diesen Kapiteln, über diesen Namen hinaus, wir dich erkennen und dein Werk, Jesus Christus, was du wirklich bist und was du tust. Und ich danke dir, Vater, dass du vor Grundlegung der Welt diesen Plan gefasst hast und dass du es vorbereitet hast. Und dass über hunderte, jahrtausende Jahre hast du durch deine Propheten Dinge uns gegeben und gesagt und verheißen, damit wir es verstehen können, damit wir es begreifen können, das Unbegreifliche. So bitte ich dich, Herr, dass Wunder geschieht, dass auch diese Stunde dazu beiträgt, dass dein Wort verstanden wird und uns stärkt im Glauben an diesen wahren Hohenpriester, an unseren Herrn Jesus Christus. Amen.